der ihn anrührt, der soll unrein sein bis zum Abend.
Amen.
Zu ihm gerät.
Ja, Amen.
Oh, Vater.
Amen.
Ja.
Herr, reinige uns gründlich, Herr.
Amen.
Amen. Gereinigt werden von allem Tod. Amen. Wirklich erstaunlich, wenn man diese Verse hier liest, wie oft das Wort unrein vorkommt. In fast jedem Vers. Hein? Fast überall steht hier Tod oder unrein. Und ja, wie wir schon gesehen haben, der Tod ist tatsächlich ist die schlimmste Verunreinigung. Ja, es gibt viele Arten von Verunreinigung, aber der Tod ist die schlimmste. Woran können wir das sehen? Hier heißt es, wenn in Vers 14, wenn jemand im Zelt stirbt, allein wer schon in das Zelt hineingeht, der ist schon 7 Tage lang unrein. Du musst ihn nicht mal berühren. Nur in das Zelt, in die Gegend von diesem Toten gekommen sein. Und schon bist du 7 Tage lang unrein. Ja, es geht sehr schnell. Der Tod, er verbreitet sich so schnell. Und so schnell ist man vom Tod verunreinigt. Ja, und das muss uns auch so eine, es muss uns eine Sensibilität geben für den Tod. Ich glaube, wir haben ja gesehen, was heute geistlicher Tod für uns bedeutet. Es ist nicht, wenn jemand physisch stirbt, sondern es gibt diesen geistlichen Tod. Ja, wir haben ja gesehen, wenn das Volk Gottes gemurrt hat, wenn es Unglauben hatte im Herzen, wenn es rebelliert hat gegen Gott, das hat alles diesen Tod hervorgebracht. Ja, und das ist sehr ansteckend, wie wir gesehen haben. Schnell hat sich der Tod verbreitet im ganzen Volk. Ja, exponentiell hat sich es verbreitet. Ja, das hat sehr zu mir gesprochen als Warnung. Ja, und auch hier, wenn jemand in diesem Zelt stirbt, zum einen sind alle, die in dem Zelt sind, unrein. Und dann heißt es hier auch in Vers 15, jedes offene Gefäß, auf dem nicht ein Deckel festgebunden ist, ist auch unrein. Und das zeigt auch, ja, wir dürfen auch nicht so offen sein für alle Dinge. Sonst kommt Tod, sehr schnell Tod hinein. Wenn wir für alles offen sind, dann werden wir unrein. Sehr schnell. Und es ist hier so stark, auf dem ein Deckel festgebunden ist. Es muss fest sein, ja. Wir müssen auch eine solide Schutz haben, dass nicht alles in uns hineindringt. Ja. Und dann Vers 16 heißt es weiter, auch wer auf einem freien Feld einen mit dem Schwert Erschlagenen anrührt oder sonst einen Toten, oder das Gebein eines Menschen oder ein Grab, der ist 7 Tage lang unrein. Und das zeigt, es gibt verschiedene Arten von Tod. Ja. Hier, der eine ist erschlagen und der andere ist schon lange tot, ist ein Gebein geworden. Und dieser Vers zeigt, es ist egal, welche Art von Tod, es macht alles unrein. Ja, manche Sachen sind schon lange tot. Langes Aas, das schon lange herumgelegen ist, da ist vielleicht ein bisschen klarer, dass es tot ist. Aber manches ist auch frisch erschlagen, frisch tot. Auch das macht unrein. Ja. Und so müssen wir auch als Priester, wir müssen auch unterscheiden können, was macht unrein. Ja. Was für Tod gibt es, der mich unrein macht? Und wir müssen unser Gewissen trainieren. Ja, wir haben ja in Hebräer 9 gelesen, dass diese Reinigung, sie reinigt unser Gewissen von toten Werken. Und so müssen wir lernen, dass muss unser Gewissen anfangen zu reagieren, nicht nur bei Sünde, nicht nur, wenn ich was Schlechtes getan habe. Ich sage sehr häufig dem Herrn, es tut mir leid, Herr, ich tue Buße, wenn ich was Schlechtes getan habe. Aber so häufig habe ich kein Problem damit, tot zu sein oder tot zu berühren. Ja. Ja, reagiert mein Gewissen, wenn Murren in mir aufkommt? Mein Gewissen muss da reagieren. Oder wenn irgendwo eine Rebellion gegen Brüder aufkommt, dann muss auch mein Gewissen reagieren. Oder wenn man nur über Nichtigkeiten redet, reagiert mein Gewissen. Ja, wir hatten ja den Vers in Epheser 4, Vers 17. Der Tod beginnt bei der Nichtigkeit im Denksinn. Ja. Oder wenn in der Versammlung irgendwie kein Leben ist, reagiert mein Gewissen, dass ich aufstehe in meinem Geist. Das ist sehr wichtig. Ja. Amen. Der Herr möge wirklich unser Gewissen für diesen Tod schärfen. Ja. Und die nächsten Verse hier zeigen, was machen wir, wenn unser Gewissen in Bezug auf den Tod verunreinigt wurde. Hier heißt es in Vers 17, so sollen sie nun für den Unreinen von der Asche des zur Entsündigung Verbrannten nehmen und lebendiges Wasser darüber gießen in ein Gefäß. Ja, es ist, wir haben ja gestern diese wunderbare Beschreibung gehabt von der Asche, was alles in dieser Asche enthalten ist. Zum einen diese rote, junge, makellose Kuh, die völlig verbrannt wurde. Ja, das zeigt, in uns ist alles, es gibt nichts Gutes in uns. Ja, alles muss gereinigt werden vom Tod. Ja, und dann wurde ja hinzugegeben, dieses Zedernholz. Das habe ich auch sehr geschätzt gestern, das Zedernholz. Die größte Pflanze im Nahen Osten. Der Herr, der so erhaben gewesen ist und über allem steht und ohne Verwesung, ohne Würmer, die in das Holz eindringen können. Ja, und dann auf der anderen Seite auch das Ysop, das so klein ist. Ja, wir hatten den Vers in 1. König gelesen, in Vers 5, dieses Ysop, es springt aus der Mauer hervor. Ja. Und das eine ist das Kleinste, das andere ist das größte Gewächs. Und das zeigt auch, ja, wie der Herr sich bereit gewesen ist, sich so zu demütigen. Der Höchste wurde zum Niedrigsten. Und genau, und diese Asche, sie wurde genommen und sie musste mit lebendigem Wasser vermengt werden. Das habe ich sehr geschätzt, lebendiges Wasser. Nicht nur irgendein Wasser, sondern lebendiges Wasser. Und die Anmerkung in Elberfelder sagt, es ist fließendes Wasser. Lebendig heißt fließend. Es ist nicht nur irgendein Wasser, das man irgendwo aus einer Zisterne geholt hat oder was man schon tagelang rumstehen hatte, sondern es ist fließendes Wasser. Und so ist es ja auch bei Wasser. Wasser ist nur dann gut, wenn es frisch ist, wenn es fließt. Ja. Und genau, wir erinnern uns, das hat mich erinnert an den Strom des Wassers des Lebens in Hesekiel 47. Den kennen wir wahrscheinlich alle. Aber es ist sehr gut, diese Verse noch einmal anzuschauen, um zu sehen, wo kommt dieses lebendige Wasser her? Wer weiß, wo kommt das lebendige Wasser her? Wo beginnt es zu fließen? In Vers 1, 47, Vers 1, da heißt es, siehe, da floss unter der Schwelle des Hauses Wasser heraus, nach Osten hin. Ja, die Quelle dieses lebendigen Wassers ist wirklich dort im Haus Gottes. Amen. Wenn wir lebendiges Wasser haben wollen, es geht nur durch die Gemeinschaft mit dem Vater und dem Sohn in dem Haus. Amen. Dort empfangen wir frisches, lebendiges Wasser. Ja, ich will mir nicht irgendwelche Zisternen graben, auf Erfahrungen ruhen, die ich vielleicht vor Jahren gemacht habe, sondern frisch, jeden Tag frisches Wasser dort beim Haus des Herrn holen. Amen. Das ist notwendig für das Wasser der Reinigung. Lebendiges Wasser ist notwendig. Sonst gibt es keine Reinigung. Ja. Und dann sehen wir ja weiter, dieses Wasser, es fließt. Es fließt an der Vorderseite des Hauses entlang gegen Osten, am Altar vorbei, am Tor vorbei. Und dann, je weiter das Wasser fließt, desto tiefer wird es. Am Anfang ist es bis zu den Knöcheln, dann bis zu den Lenden und am Ende kann Hesekiel nicht mal mehr durchlaufen. Ja, und es zeigt auch uns, wie sehr sind wir ergriffen von diesem Strom des Wassers des Lebens. Ja, sind wir noch oberflächlich mit dem Herrn? Ist es bis bei uns erst bis zu den Knöcheln? Ja, so ein bisschen. Oder sind wir wirklich ergriffen von dem Herrn? Ja. Und so, lobt den Herrn für diesen Strom. Und dort, wo der Strom hinkommt, was heißt es dort? Alles wird lebendig. Alles wird gesund. Amen. Halleluja. Sogar in Vers 8, dieser Strom, es mündet im Tote Meer. Kann man das Tote Meer lebendig machen? Es ist seit tausenden von Jahren tot, da lebt nichts. Aber dann, wenn dieses Wasser dorthin kommt, dann wird das Wasser des Meeres gesund. Und das hat mir auch gezeigt, ja, vielleicht gibt es da Tote Meer, der schon lange dort schlummert. Aber dieses Wasser, es ist in der Lage, alles lebendig zu machen. Egal, wo es hinkommt. Ja, alles wird gesund werden und leben, wohin dieser Strom kommt. Vers 9. Amen. Lobt den Herrn. Aber Vers 11 gibt es auch eine Ausnahme. Was ist die Ausnahme? Was kann dieses Wasser nicht lebendig machen? Ja, es ist, seine Sümpfe und seine Lachen werden nicht gesund. Sie bleiben dem Salz überlassen. Und das hat mir auch gezeigt, ja, wenn ich ein Sumpf bin, wenn ich immer nur empfange und höre, aber nichts aus mir herausfließt, dann stirbt das Wasser. Dann gibt es kein lebendiges Wasser. Dann gibt es keine Reinigung von Tod. Ja. Herr Jesus, ja, mögen wir solche sein, durch die der Herr fließen kann. Amen. Herr Jesus. Amen. Ja, und Amen. Und auch in Offenbarung 22 sehen wir, am Anfang gibt es ja noch einmal diesen Strom. Und wo fließt dieser Strom heraus? Aus dem Thron. Vers 1, Offenbarung 22, Vers 1. Er zeigte mir einen reinen Strom vom Wasser des Lebens, glänzend wie Kristall, der ausging vom Thron Gottes und des Lammes. Amen. Die Quelle ist hier der Thron Gottes. Und Korah und all die dort rebelliert haben, sie waren nicht vor dem Thron Gottes. Sie saßen auf ihrem eigenen Thron. Sie haben selber gedacht, sie sind so gut. Und das zeigt auch, hat mir gezeigt, wenn ich vom Strom des Wassers des Lebens haben will, ich muss zu dem Thron Gottes kommen. Ich muss mich unter den Herrn demütigen. Ich muss unter seiner Herrschaft leben. Ich darf keine Rebellion in mir dulden. Ja, lob den Herrn dafür. Das sind die Quellen des lebendigen Wassers dort. Amen. Und wenn wir zurückkommen zu 4. Mose 19, dort heißt es ja nicht nur lebendiges Wasser, sondern lebendiges Wasser vermengt mit der Asche. Es gehört beides zusammen. Man kann nicht Asche haben ohne Wasser und nicht Wasser ohne Asche. Es gehört beides zusammen. Und das zeigt, ja, das fließende Wasser ist so ein Bild auf den Heiligen Geist. Und diese Asche zeigt das vollbrachte Werk Christi. Und das muss beides zusammenkommen. Ja, es zeigt auch, ja, das eine ist das Wort Gottes, das so das Leben hervorbringt. Aber das andere ist auch das Zeugnis Jesu Christi. Ja, das muss beides zusammenkommen. Es geht nicht nur, dass ich vielleicht viel von dem Wort habe, sondern das Wort, es muss auch meine Erfahrung werden. Ja, das Wort, es soll meine Wirklichkeit werden. Das Wasser hat diese Substanz. Es hat diese Wirklichkeit von Christus. Ja. Amen. Und dann heißt es hier in 4. Mose 19, Vers 18, ein reiner Mann soll Ysop nehmen und ihn ins Wasser tunken und das Zelt besprengen und alle Gefäße und alle Personen, die darin sind. Ja. Amen. Ein reiner Mann. Das habe ich sehr geschätzt. Ein reiner Mann. Halleluja. Amen. Ein reiner Mann. Ich möchte so ein reiner Mann sein. Amen. Es ist nicht so einfach für die Juden, so einen reinen Mann zu finden. Ihr habt es wahrscheinlich mitbekommen. Sie wollten das Reinigungsritual durchführen, aber es hat einem Mann gefehlt, der rein gewesen ist, der noch nie in seinem ganzen Leben Tod berührt hat. Es war nicht so einfach zu finden. Wirklich schwierig zu finden, aber tatsächlich, sie haben einen gefunden. Das ist wirklich erstaunlich. Es gab so einen nach jüdischem Gebot reinen Mann. Aber es soll nicht nur einen geben, sondern unter uns, es soll viele solche reine Männer geben. Amen, Herr Jesus. Er soll Hysop nehmen. Amen. Ja, dieses Hysop, haben wir gestern gesehen, es ist ja so etwas Kleines, gell? Ein kleiner Strauch. Ja, und hier geht es ja darum, jemanden anderen wiederherzustellen. Ja, jemand, der hat sich mit Tod befleckt und ist vielleicht ist unter die Räder gekommen, hat sich mit irgendeinem Tod auseinandergesetzt und dann geht es ja darum, dass er wiederhergestellt wird. Und deswegen sagt Paulus in Galater Kapitel 6, gibt es den Vers 1. Galater 6, Vers 1, Brüder, wenn auch ein Mensch von einer Übertretung übereilt würde, so helft ihr, die ihr geistig seid, einem solchen im Geist der Sanftmut wieder zurecht. Und gib dabei Acht auf dich selbst, dass du nicht auch versucht wirst. Amen. Ja. Ihr, die ihr geistig seid. Ja, wir sollen solche geistlichen, reinen Menschen sein, die den anderen wieder aufhelfen. Und hier heißt es, in einem Geist der Sanftmut. Das hat mich an dieses Hysop erinnert, diese kleine Pflanze, dieser Geist der Sanftmut. Ich kann nur jemanden aufbauen, wenn ich auch diesen Geist der Sanftmut habe, wenn ich selber auch demütig bin. Ja. Und dann sagt er hier, gib aber Acht auf dich selbst, dass du nicht auch versucht wirst. Ja, weil derjenige, der besprengt, das Interessante in 4. Mose, der besprengt, wird unrein bis zum Abend. Und es zeigt, man muss wirklich aufpassen. Ja, auch wenn man ein Anliegen für jemanden hat, muss man aufpassen, dass man nicht selber auch befleckt wird. Ja, deswegen sagt es Paulus hier, gib Acht auf dich selbst, dass du nicht auch versucht wirst. Ja. Amen, Herr Jesus. Amen, Hysop, lob den Herrn für dieses Hysop. Amen, Hysop ist wie so ein Schwamm. Es saugt viel auf. Auch als der Herr am Kreuz hing, haben sie ihm ja auch Essig genommen mit Hysop und das Hysop hat den Essig aufgesaugt und sie haben ihn so zu trinken gegeben. Und es zeigt, dieses Hysop, es ist so saugfähig. Ja, es ist nicht nur wenn ich nur ein Stück Holz nehme und damit versuche zu besprengen, dann kommen vielleicht 2-3 Tropfen raus. Aber wenn ich so einen Schwamm nehme und damit besprenge, dann kommt viel Leben, dann kommt viel Wasser hervor. Und das ist ein wirklich so gutes Bild. Ja, lob den Herrn für dieses Hysop. Amen. Ja, auch David hatte diese Erfahrung. Im Psalm 51, Vers 9 hatte David so ein Bewusstsein. Er hat gesagt, entsündige mich mit Hysop. Ja, warum sagt er das? Weil er wusste, es geht nicht nur um die Reinigung von seiner Sünde, sondern auch von dem Tod. Ja, deswegen sagt er, entsündige mich mit Hysop. Er wollte so besprengt werden von dem Herrn mit diesem Reinigungswasser. Amen. Amen. Ja, Amen. 4. Mose 19, Vers 19. Der Reine soll den Unreinen besprengen am dritten und am siebten Tag. Amen. So gut. Uns gegenseitig besprengen. Lass uns immer so ein Hysop-Büschel dabei haben und Reinigungswasser, um uns gegenseitig zu reinigen. Halleluja. Am dritten Tag, das zeigt die Auferstehung des Herrn, die drei, zeigt wirklich, wie der Herr am dritten Tag auferstanden ist und dann dort nicht aufhören, sondern bis zum siebten Tag. Ja. Müssen ja so aufeinander Acht haben, dass jemand wirklich bis zum Leben durchdringt. Ja. Amen, Herr Jesus. Und dann noch eine Warnung in Vers 20. Wenn aber jemand unrein ist und sich nicht entsündigen will, so soll er aus der Mitte der Gemeinde ausgerottet werden. denn er hat das Heiligtum des Herrn verunreinigt. Das Reinigungswasser ist nicht auf ihn gesprengt worden, darum ist er unrein. Ja, das hat mir so gezeigt, wenn ich im Tod bin, das hat nicht nur Einfluss auf mich, sondern hier steht er, das Heiligtum des Herrn verunreinigt. Herr Jesus, ich will nicht das Heiligtum des Herrn verunreinigen. Ich will nicht Tod in die Gemeinde des Herrn bringen. Herr Jesus, ja, sondern mich schnell reinigen. Wir brauchen viel Reinigung. Ja, wir leben in einer Welt, die ist voller Tod. Egal, wo man hingeht, die Werbung, die man sieht, es bringt so schnell in den Tod. Ja, aber deswegen brauchen wir viel die Reinigung. Ja, vielleicht gehen wir raus hier aus der Versammlung, wunderbar gereinigt, aber 5 Minuten später kommt irgendwas. Und da müssen wir lernen, beständig in dieser Reinigung zu bleiben. Ja, Amen. Lobt den Herrn. Und dann noch zum Schluss. Diese Reinigung ist auch vor allen Dingen für die Priesterschaft, für die Leviten. Und zwar steht es nicht in 4. Mose 19, dort habe ich den Vers nämlich, aber ich habe gesucht, warum ist dieses Reinigungswasser für die Priester, das haben wir häufig gesagt, aber es steht weiter vorne in 4. Mose, und zwar in 4. Mose 8. Und ab Vers 5 wird in 4. Mose 8 die Weihe der Leviten beschrieben. Bevor die Leviten dienen konnten, mussten sie sich dieser Weihe unterziehen. Und ich kann jedem mal empfehlen, dieses Kapitel, diese Verse mal zu Hause zu lesen. Ist wirklich gut für die Weihe. Und hier heißt es, der erste Schritt, den sie brauchen, hier heißt es ab Vers 6, nimm die Leviten aus deiner Mitte der Kinder Israels und reinige sie. So aber sollst du mit ihnen verfahren, um sie zu reinigen. Du sollst Wasser der Entsündigung auf sie sprengen. Und sie sollen ein Schermesser über ihren ganzen Leib gehen lassen und ihre Kleider waschen. So sind sie rein. Ja. Du sollst Wasser der Entsündigung auf sie sprengen. Dieses Wasser der Entsündigung, dieselbe Begriff kommt auch in 4. Mose wieder vor. Vers 9. Ja. Das heißt, überhaupt bevor Leviten anfangen dürfen zu dienen, brauchen sie dieses Reinigungswasser. Und das hat mir auch gezeigt, im Haus des Herrn, ich will nichts machen, ohne davor gereinigt zu sein in dem Leben des Herrn. Ja, ich mache häufig, ich diene viele, ich mache vielleicht viel, aber wie ist mein innerer Zustand? Und ist so gut. Als erstes gibt es Wasser der Entsündigung. Lob den Herrn. Amen. Damit wir dienen können, voller Leben im Haus des Herrn. Amen.
Füll uns mit deinem Leben.
Amen.
Danke für den Strom des Wassers des Lebens.
Amen.
Amen.
Halleluja.
Amen.
Amen.
Herr, danke, Herr. Ja,
Amen.
Wir demütigen uns vor dir.
Amen.
Mit uns alle zu solchen geistlichen Menschen machen kannst.
Amen.
Oh, Priester, die besprengen können zur Entzündigung von diesem Tod.
Amen.
Oh, Herr, damit kein Tod in deiner Wohnung sei.
Amen.
Oh, Herr, ja, das Heiligtum des Herrn soll rein bleiben.
Amen.
Oh, Vater.
Amen. Ja. Amen.
Amen.
Herr, wir wollen uns entsündigen.
Amen.
Amen.
Ja,
Amen.
Rette uns von aller Unwilligkeit.
Amen.
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 Herr Jesus,
entsünde uns mit uns.
Amen.
Danke, Herr.
Ja, Herr, wir wollen auch diese Mauer bauen, Herr. Herr, danke, dass da dieses Isop drin wächst, Herr. Dass wir es greifen können, Herr. Es ist da, Herr. Danke, dass du auch diese Sanftmut in uns einlegst.
Amen.
Amen.
Herr, danke für die fest verschlossenen Gefäße.
Amen. Amen.
Herr Jesus, bewahre unsere Herzen und Sinne.
Amen.
Amen. Wir danken dir für deine Ausgewogenheit. Du bist so hart und so fest und so groß wie das Zedernholz und so saugfähig und so klein und demütig wie das Esopbüschel.
Amen.
Ja, wirke das in uns ein, je nach Situation auch, damit wir in dir reagieren.
Amen.
Ja, Amen.
Es ist gar nicht so einfach, ein reiner Mann zu sein. In dem Kapitel kommt, wie Thomas schon gesagt hat, so viel das Wort unrein vor. Und plötzlich dazwischen taucht einer auf, der ist der reine Mann. Ich weiß nicht, wo der herkommt. Wer von uns kann sagen, er ist ein reiner Mann? Reiner ist jetzt nicht da, aber selbst der Reiner. Was meinst du, Esther? Ist der Rainer ein reiner Mann? Das magst du nicht zu sagen, oder? Je nachdem. Gute Antwort. Ein reiner Mann. Es ist, wenn wir uns selber betrachten, wer von uns ist wirklich rein? Kann jemand von euch sagen, ich bin hier der Reine, ich werde euch besprengen? Als Jesaja den Thron Gottes gesehen hat, in Jesaja 6, hat er nicht gejubelt und gejaucht und gesagt, Halleluja, ich habe den Thron gesehen. Sondern seine Reaktion war, was? Ich bin ein reiner Mann. Ich bin ein Mann mit ganz reinen Lippen. Und ich habe euch sehr viel zu sagen. War das seine Reaktion? Nein, er hat gesagt, ich bin ein Mann unreiner Lippen. Und ich wohne sogar mitten unter einem Volk, das unrein ist. So sein Bewusstsein war, er ist nicht rein. Erst wenn er sich selber demütigt vor dem Herrn und die Reinigung bewusst in Anspruch nimmt, dann konnte der Herr ihn entsündigen. Ja, aber wenn wir meinen, wir sind hier jetzt die Reinen und ich kann euch alle vom Tod befreien, das funktioniert nicht. Wir brauchen selber den Strom des Wassers des Lebens. So wie steht's mit unserer Beziehung zum Herrn? Ist die Beziehung zum Herrn voller Leben? Ich meine nicht in der Versammlung, sondern in unserem persönlichen Leben. Gibt es einen Strom des Wassers des Lebens, klar wie Kristall? Jeden Tag, nicht nur morgens für 10 Minuten in der Morgenwache und dann hört der Strom auf. Er fließt für 10 Minuten und dann steht er ein paar Stunden im Sumpf. Das funktioniert nicht. In Offenbarung 22 fließt der Strom aus dem Thron heraus. Und er hört nicht auf zu fließen und in Hesekiel 47 steigt er sogar an. Der Strom wird immer höher. So, wenn ich selber in meiner Beziehung zum Herrn nicht lebendig bin, und der Strom des Lebens alle Zeit durch mich fließen kann. Wie kann ich ein reiner sein? Das ist unmöglich. Ein reiner Mann braucht lebendiges Wasser. Und der Herr hat gesagt, wenn wir an ihn glauben, wie die Schrift sagt, dann wird aus dem Inneren Ströme lebendigen Wassers fließen. Aber wir können selber unsere persönliche Beziehung zum Herrn anschauen. Wie lebendig ist sie? Sind wir selber im Leben? Oder sind wir schon abgestorben und kommen halt noch zur Versammlung? Nein, die Voraussetzung für solch einen reinen Mann ist, dass er den Strom des Wassers des Lebens alle Zeit hat. Es ist nicht so leicht, so einer zu sein. Er soll Hyssop nehmen, ja, das haben wir auch, wurde ja schon gesagt. Ja, wenn wir meinen, jetzt bin ich hier der Reine und ich kann euch alle retten vom Tod, dann ist es nicht mit Hyssop. Ich weiß nicht mit was, aber es ist kein Hyssop. Ein reiner Mann soll Hyssop nehmen. Es ist nicht so einfach, so eine Prozedur durchzuführen. Ich kann nicht meinen, ich laufe jetzt bei euch allen herum und gucke, wer ist tot, und dann besprenge ich euch. Ja, das funktioniert nicht. So einfach ist es leider nicht. Und dann sogar am dritten Tag. Er muss bis zum dritten Tag warten. Wir sind häufig so schnell in unserer Reaktion. Wenn wir irgendwo was sehen, was merken, was nicht ganz stimmt oder was nicht in Ordnung ist, sofort reagieren wir. Wir können nicht warten bis zum dritten Tag. Wir reagieren gleich, am ersten Tag, nach 5 Minuten. Aber das bringt den Tod hervor. Nach 5 Minuten ist der Tod noch da. Auch am zweiten Tag ist er noch da. Es ist wirklich erstaunlich. Ja? Um einen Toten zu reinigen, kann man nicht einfach sofort irgendwas machen, sondern man muss auf den dritten Tag warten. Können wir warten bis zur Auferstehung? Bis wir selber klar vor dem Herrn sind, was zu tun ist. Bis wir selber im Auferstehungsleben stehen. Bis wir selber gefüllt sind mit dem Leben. Sonst am Ende kommen wir und anstatt jemanden zu besprengen, dann ertränken wir ihn. Das geht nicht. Sondern es muss besprengt werden am dritten Tag. So, es ist so wunderbar, zum Herrn zu gehen, bevor wir irgendwas machen und es vor dem Herrn ausbreiten und warten, bis der dritte Tag gekommen ist. Selbst bei Lazarus hat der Herr gewartet. Der Herr hat gewartet, bis er stirbt. So lange. Obwohl sie ihn schon vorher gebeten haben zu kommen. Die haben gesagt, komm Meister, komm, und Lazarus ist krank. Und der Herr hat gesagt, warte noch. Worauf hat er gewartet? Er hat gewartet, bis völlig der Tod eingetreten ist. Was für ein Christus, der kann warten. Er hat keine Angst vor dem Tod. Der Herr ist nicht sofort hingegangen und hat irgendwas gemacht. Er hat gewartet, sogar bei Lazarus, nicht nur bis er tot war, sondern bis er verwest, angefangen hat zu verwesen. Bis er stinkt, hat der Herr gewartet. Und dann ist er hingegangen und hat gesagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Glaubst du das? Das ist so wunderbar. Der Herr hat gewartet, bis die Auferstehung Christi, bis sie völlig ans Licht kommen konnte. Wenn der Herr zu früh kommt und er noch am Leben ist, dann braucht er keine Auferstehung. Dann braucht er nur ein bisschen Heilung. Aber der Herr möchte und möchte uns zeigen, dass wir die Kraft seiner Auferstehung brauchen. Und daher ist es so wichtig, dass wir, wenn wir merken, es irgendwo tot reingekommen, dass wir zuallererst selber vor den Herrn gehen und uns vor ihm reinigen lassen und unser Murren rausschaffen und unsere Rebellion gegen das Wort rausschaffen. Wir fangen so schnell an zu reden, das ist unfassbar. Ja. Unser Mund ist wirklich schnell, vor allem wenn es darum geht, Tod zu verbreiten. Dann kann man den Mund schwer halten. Ja, ich habe einen Vers dazu gelesen. Wo war das hier? In Sprüche 20. Der hat mir gezeigt, wie es mit dem Tod ist. Und dort steht in Sprüche 20, Vers 19, ein umherirrender Verleumder plaudert Geheimnisse aus. Und darum, weil er den Mund nicht halten kann, lass dich gar nicht erst mit ihm ein. Wow, das ist einer, der so schnell ist mit seinem Mund, kann den Mund nicht halten. Können wir den Mund halten? Ist nicht so leicht. Ich rede aus Erfahrung. Könnt ihr den Mund halten, wenn es was gibt zu reden? Und hier das Wort Verleumder kommt eigentlich von dem Wort einfach Verkäufer. Das ist derselbe Wortstamm. Ein Verkäufer, der hat sehr viel zu sagen. Und besonders, wenn es um sein Produkt geht. Wow, da kann er seinen Mund nicht halten. So schnell, sofort weißt du, was in seinem Herzen ist, der Verkäufer. Das ist seine Natur. Er muss es ja verkaufen. Und wenn in unserem Herzen Unreinheit drin ist und wir sind kein reiner Mann, weil wir diese Prozedur nicht durchgemacht haben, dann wird es herauskommen und es ist unmöglich, den Mund zu halten. Deswegen ist es so wichtig, dass wir selber dem Herrn sagen, Herr, ich brauche tiefe Reinigung. Ich will an jeder Stelle meines Seins vom Tod befreit werden. Diese Kuh wurde in allen Teilen verbrannt. Nicht nur die Haut oder der Kopf, sondern bis zum Mist, wie wir gestern Abend gehört haben. Das zeigt, der Tod ist in uns in jeden Bereich eingedrungen. Und das alles zu reinigen, das ist nicht so leicht. Das bedarf einer tiefen Beziehung zum Herrn. Einer Beziehung mit dem Herrn, wo wir diese Sache vor ihm hinlegen und sie bereinigen lassen. Und sie wegwaschen lassen. Wenn diese Beziehung zum Herrn nicht da ist, dann wird früher oder später der Tod rauskommen. Und dieser Tod breitet sich aus. Schade, dass der Strom des Lebens sich nicht so schnell ausbreitet wie der Tod. Jemand hat Haggai vorgelesen. Das ist wirklich passend, was Haggai sagt. Und er fragt dort die Priester, ja, wenn irgendwas rein ist und du berührst damit etwas Unreines, wird es dadurch heilig? Die Priester haben sofort gewusst, es ist unmöglich. Und dann hat Haggai gefragt, und was ist mit einer Leiche? Wenn jemand eine Leiche berührt hat und berührt damit irgendwas, eine Speise, wird sie dann unrein? Was war die Antwort? Ja, sie wird unrein. Das heißt, die Unreinheit und die Unheiligkeit, die steckt an. Und die Heiligung leider nicht. Es wäre schön, wenn es andersrum wäre. Aber ich danke dem Herrn für die Asche von der roten Kuh. Wir haben heute einen Weg, durch dieses wunderbare Wort, dieses Reinigungswasser anzuwenden. Und wir selber müssen zum Herrn kommen, in unserer Beziehung zu ihm. Und ihm sagen, Herr, lass dieses Reinigungswasser auf mich kommen. Ich will in mir keinen Tod dulden. Ich will kein schnelles Reden haben oder Tod ausbreiten in irgendeiner Form, egal ob es frischer Tod ist oder lange Tod, Gebein oder Grab. Alle diese Dinge muss der Herr zuerst in uns behandeln. Wenn das nicht der Fall ist, wie können wir Reinigungswasser auf irgendjemand anderes springen? Es ist unmöglich. Daher lobt den Herrn für den dritten Tag. Der dritte Tag ist der Tag der Auferstehung. Ja, und dann sogar noch einmal am siebten Tag. Ja, da muss man wieder ein bisschen abwarten. Ja, wir kommen oft sehr schnell und dann nach 5 Minuten gleich nochmal und nochmal und nochmal. Und wir können gar nicht warten bis zum siebten Tag. Aber der Herr wartet, bis die Auferstehungskraft wirksam war. Und wenn sie wirksam war, dann bis zum Schluss anwenden und vorher nicht aufhören. Bis 7 erreicht es die Zahl der Vollendung. Es ist komplette Reinigung vom Tod da ist. Wie wunderbar, am 3. und am 7. Tag und so am 7. Tag entsündigen. Und er soll seine Kleider waschen und sich im Wasser baden, so wird er am Abend rein sein. Wenn aber jemand unrein ist und sich nicht entzündigen will, das ist das Problem. Will nicht. Es ist nicht, dass es nicht geht. Es geht. Aber wenn wir nicht wollen, was will man machen? So soll er aus der Mitte der Gemeinde ausgerottet werden. Denn er hat das Heiligtum des Herrn verunreinigt. Das Reinigungswasser ist nicht auf ihn gesprengt worden, darum ist er unrein. Seht ihr, wie ernsthaft dieses Wort vom Tod ist? Wow. Und das ist eine ewige Ordnung. Derjenige, welcher mit dem Reinigungswasser besprengt hat, soll seine Kleider waschen. Selbst der. Und das Reinigungswasser anrührt, der soll unrein sein bis zum Abend. Das zeigt, wie ansteckend der Tod ist. Und ich danke dem Herrn für diese Offenbarung der roten Kuh. Und ich glaube, es ist für uns so voller Gelegenheiten, das anzuwenden. Ja, wenn wir in unserer Beziehung zum Herrn stehen, dann lass den Strom des Wassers des Lebens alle Unreinheit wegwaschen. Sie nicht irgendwo hin mitnehmen, sondern dieses wunderbare Reinigungswasser anwenden und rein sein. So, der Herr sucht solche, ja, damit er den priesterlichen Dienst unter uns bekommt. Ja, es ist unmöglich für die Priester zu dienen mit Berührung des Todes. So, wie wichtig ist es für uns, dieses Wort zu praktizieren? Ja, lob den Herrn.